Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV Teil 2 des 7+3 mit Tech-Analyst Pip Klöckner, der in Berlin weiterhin zugeschaltet ist und noch fit mit dabei ist. Pip, dir geht's gut?
Bestens. Herzlich willkommen zum zweiten Teil.
So, und wir legen in der Tat los mit Meta, mit Tesla, mit Palantir. Also das ist quasi die Religionssendung von 7+3, weil bei zwei Aktien neigen einzelne Anleger schon dazu, nahezu gottähnliche Verehrung an den Tag zu legen, wenn es um das Unternehmen geht. Und wir gucken uns einfach mal an, auch da wieder mit dem einen oder anderen Bullcase, was uns da eigentlich möglich erscheint oder an welchen Stellen wir vielleicht auch mal keine Fantasie mehr haben, um nachzuvollziehen, was da gerade passiert. Und all das erzählen wir euch nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, beginnen tun wir den zweiten Teil mit einem Unternehmen, was in den letzten Jahren ja ein stimmungsmäßiges Auf und Ab wie kaum ein zweites aus der Technologiebranche hinter sich gebracht hat. Meta. Man hat sich umbenannt, weil man das Metaverse eigentlich schaffen wollte. Man ist in dem Zuge vom Aktienkurs komplett nach unten abgerauscht und hat sich dann volle Kanne auf den KI-Zug geschwungen, investiert dort im Moment sehr, sehr wild und seitdem hat sich die Aktie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mehr als versechsfacht. Ich liege im Moment seit meinem Investment im Januar 2020 240% vorne, hatte damals eine Apple-Position verkauft, die sich seitdem ungefähr 220% nach oben entwickelt hat. Also könnte man auch sagen, ist ungefähr das Gleiche. Insbesondere, wenn man meine andere damals gekaufte Position, eine Aktie, die wir heute nicht besprechen, nämlich Amazon daneben, die ist seitdem 170% gestiegen. Also Pip, eine Kernerkenntnis aus diesen drei Zahlen. Apple seit Januar 2020 220%, Amazon 170%, Meta 240%. Mit Big Tech konnte man in den letzten 3, 4, 5 Jahren eigentlich nichts falsch machen, oder?
Ja, die Big Tech-Unternehmen sind sozusagen die Stützpfeiler zusammen mit Nvidia, die man ja inzwischen dazu zählt, sicherlich die Stützpfeiler der Gesamtrallye, die wir gesehen haben seit Corona. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran, weil das zeigen alle Zahlen, die sagen, hohen Anteile an allen Indizes und so weiter. Das ist relativ klar, dass die Outperformer sind, die den Gesamtmarkt auch nach oben tragen und damit natürlich auch viel Risiko applizieren auf das Gesamtsystem.
Und man reibt sich dann etwas verwundert die Augen, dass eine Meta auf einmal bei 700 US-Dollar steht, dass die Marktkapitalisierung auch da wieder bei 1,78 Billionen US-Dollar, also 1780 Milliarden US-Dollar angekommen ist und dass das gar nicht so passiert ist, wie es bei vielen anderen Technologieunternehmen passiert, dass nämlich erstmal die Bewertung vorne wegmarschiert, auch Auch Meta ist ein Unternehmen, was mit einer äußerst beeindruckenden Profitabilität auffällt, auch wenn sie ein bisschen stärker und eine bisschen stärkere Schwankungsintensität hat als beispielsweise bei der letzten Woche, zumindest für euch, bei uns war es eben gerade, der besprochenen Alphabet-Aktie da aufgesessen ist. Aber hier sind wir im niedrigsten Bereich mal im Dezember, also im Jahr 2012 unterwegs mit 1% Nettomarge. Da hat man sich gerade noch ins Plus gerettet. Ansonsten aber auch immer zweistellig, gerne jenseits der 20% und mittlerweile eben auch wieder nach einer Schwächephase in 2022 jenseits der 30 und an der 40% Marke kratzen. 40% ist im Grunde genommen die Nettomarge, die ihr ganz rechts im Guru-Fokus-Sheet auch seht, wenn es um die Zahlen für das letzte Quartal 2024 geht. Da wurden eben vermeldet 48 Milliarden US-Dollar Umsatz und aus denen hat man immerhin 21 Milliarden knapp an Nettogewinn rausgeholt. Also das ist schon sehr beeindruckend und auf Basis dessen kommt einem Pip die Aktie dann gar nicht mehr so teuer vor.
Absolut. Meta war 2022 in so einer Art Sackgasse, muss man schon sagen, strategische Sackgasse. Also man hat selber keine Hardware-Plattform gehabt, man wurde gleichzeitig von Google und Apple im Werbegeschäft brutal behindert, dadurch diese App-Tracking-Transparency, dass man die Datenschutz-Daumenschrauben angezogen hat. Das Werbegeschäft hat geschwächelt, war rückläufig, -5% einzelne Quartale. Man hatte diese ganzen Reputationsprobleme, die du angesprochen hast, und ich war kein großer Fan der Aktie. Und dann gab es einen großen Umschwung. Also und man war in dieser komischen Metaverse-Fantasie komplett verloren und wollte da aber Milliarden investieren. Der Markt hat das nicht geglaubt, der Markt hat es nicht gemocht. Ich mochte die Aktie nicht. Und dann hat seitdem Mark Zuckerberg einerseits die Strategie stark gewechselt und die Firma einer wahrlichen Rosskur unterzogen. Also man hat die Mitarbeiterzahl von 87 auf 67.000 Menschen reduziert, also fast ein Viertel der Mitarbeiter eingespart, um mal zu zeigen, wie effektvoll das war und warum die Vervierfachung, die seitdem passiert ist, auch vollkommen gerechtfertigt ist. Der Net Profit pro Mitarbeiter, ich rechne jetzt mal ganz gern aus, um dann zu sehen, wie effizient ist eigentlich eine Firma, und es gibt nichts Besseres, als sich den Rohertrag oder Profit pro Mitarbeiter anzuschauen. Ende 2022, das ist schon ein gutes Quartal, das Weihnachtsquartal, hat jeder Mitarbeiter ungefähr mit 54.000 US-Dollar zum Profit beigetragen. Dieser Wert liegt heute bei 280.000, also fast fünf bis sechsmal so hoch der Nettogewinn pro Mitarbeiter. Das heißt, diese Kosteneinsparungsmaßnahmen haben sehr gut funktioniert. Meta hat sehr gut wieder zurück zum Wachstum gefunden. Die Nettomarge sieht gerade ein bisschen zu optimistisch aus. Da ist ein Sondereffekt drin dieses Quartal, weil sie Gerichtskosten nicht zahlen müssen, ist der General and Admin Posten mit 1 Milliarde weniger als normal belastet. Das heißt, man müsste da jetzt noch 1 Milliarde abziehen. Dann wären wir aber trotzdem bei einer operativen Marge von 45-46%. Und das ändert das Bild jetzt nicht krass, aber man muss schon sagen, aus Margensicht ist dieses Quartal so ein bisschen ein Outlier. Aber so oder so stimmt das Narrativ, dass sich die operative Marge immer weiter verbessert. Auch die Rohmarge sehr konstant bei 82% eventuell. Meta wächst als einer der wenigen Player im Werbemarkt über 20% wieder zuletzt, während die Kosten unterproportional wachsen. Daher der Operating Leverage und die immer bessere Margensituation. Es sieht strategisch besser aus. Die KI-Brillen, die sie mit Ray-Ban bauen oder AR-Brillen, werden deutlich besser angenommen als die von Apple zum Beispiel. Das heißt, man hat zumindest eine Chance, eine eigene Device-Plattform zu bauen.
Sie sind halt auch bezahlbar.
Sie sind bezahlbar, genau. Das wäre die erste Chance, sich so ein bisschen aus dem Würgegriff von Android, also Google und Apple, iOS zu befreien. Meta plant ebenfalls extrem hohe CapEx-Investitionen in KI, 60 bis 65 Milliarden. Das ist gemessen an der Größe mehr eigentlich, als die anderen Konzerne noch ausgeben. Man könnte sagen, das Problem ist, Meta vermietet ja keine Datacenter und hat deswegen gar keine Möglichkeit, das so gut zu monetarisieren. Aber Meta kann diese KI-Kapazität hervorragend nutzen, um einerseits ihre Open-Source-Forschung voranzutreiben, also ihre Llama-Modelle zu entwickeln, aber gleichzeitig setzen sie die auch selber ein, einerseits um die eigenen User zu befähigen, aber auch um ihr Werbeprodukt noch weiter zu verbessern, also um noch mehr Richtung TikTok zu gehen, noch bessere Algorithmen, noch bessere Reels, die vorgeschlagen werden. Und das hilft alles oder ist einer der Gründe, wie Meta sich auch so ein bisschen von diesen Tracking-Problemen loslösen konnten, indem man es zum Beispiel geschafft hat, Werbekunden ähnlich präzise Kampagnen anzubieten, obwohl man gar nicht mehr so viele Daten braucht dafür. Das heißt, Meta, und ich habe in meinen Präsentationen, die ich in den letzten 2 Jahren gehalten habe, schon immer gesagt, der beste Use Case, wo Machine Learning schon tatsächlich Profitabilität schafft und mehr Umsätze schafft, ist tatsächlich Meta. Unser Facebook-Feed, das ist aber eine der ersten großen Machine Learning-Anwendungen, die jeder Mensch nutzt. Also was mir da vorgeschlagen wird als nächstes, das entscheidet letztlich heute würde man KI-Algorithmus oder KI-System sagen. Und das wird Meta auch weiter nutzen können. Unabhängig davon, ob ihre KI-Strategie insgesamt funktioniert, können sie diese CapEx sehr gut monetarisieren im Kernprodukt.
Was ich eben so krass finde, ist, dass wir im Grunde genommen jetzt bei der 4. Aktie in unserer gemeinsamen Aufzeichnung angekommen sind. Und damit in der letzten Stunde für uns beide, für euch liegt ein Wochenende dazwischen oder liegen ein paar Tage mit großer Wahrscheinlichkeit dazwischen. Aber wie im Grunde genommen bei diesen 4 großen Unternehmen darüber gesprochen haben, dass 300 Milliarden US-Dollar an Investitionen in KI-Rechenzentren, überhaupt in Rechenzentren und so weiter investiert werden. 300 Milliarden US-Dollar, 60, 65 von Meta, 75 von Alphabet, ungefähr 80 waren es bei Microsoft. Und bei Apple war es ja deine Vermutung, weil das sind ja noch keine 300, aber in dem Moment, wo Apple reingeht, werden sie ja hinter diesen Beträgen nicht großartig zurückbleiben. Also da muss man auch damit rechnen, dass die dann auch mit 70, 80 bis 100 Milliarden pro Jahr um die Ecke kommen, weil sie sagen, wir wollen da jetzt auch mitspielen und unsere Secure und Private Cloud für unsere Apple-Nutzer machen. Also unvorstellbare Summen, die da unterwegs sind und die da investiert werden sollen.
Ja, vor dem Hintergrund ist dieses Stargate-Programm, was Trump da mit Sam Altman und Oracle-Gründer Larry Ellison angekündigt hat, auch gar nicht so beeindruckend.
Also sollen diese 500 Milliarden, sorry, dass ich unterbreche, aber in welcher Zeit sollen diese 500 Milliarden da investiert werden?
Ja, also das Ganze ist auch eher narrativ. Also es geht um 500 Milliarden über 4 Jahre, also 100, 125 Milliarden im Jahr. Wie gesagt, allein die großen Tech-Unternehmen investieren sowieso schon 300. Würde man jetzt die nächstgrößten noch dazu zählen, sind wir wahrscheinlich bei 400, 500, die sowieso im Jahr investiert werden. Und in diesem Paket Stargate wurden halt bestehende Projekte von Oracle und OpenAI schon hinzugefügt. Also man faltet da eigentlich nur ein Paket und ein schönes Trump-Bändchen um teilweise bestehende Investitionen, die so oder so getätigt wurden. Es ist nicht so, dass er eine große Injektion in die Wirtschaft passiert, die viel neues Wachstum bedingen wird, sondern die Unternehmen handeln auch ohne den Staat, auch in den USA handeln oder ja, vielleicht, ich glaube, in Deutschland passiert es tatsächlich ein bisschen zu wenig, aber zumindest in den USA, sage ich mal, handeln die Unternehmen auch ohne den Staat eigentlich sehr rational und investieren brutal, wie man gerade sieht. Also da brauchst du diesen Impuls gar nicht, der würde im Zweifel fast eher für eine Überhitzung sorgen, wenn überhaupt.
Ich bin ja sehr gespannt bei Trump auf den Moment, wo er aus dem Drill, Baby Drill, sich auf einmal den erneuerbaren Energien zuwendet, weil er auf einmal dann auch sieht oder gezeigt bekommt, wie deutlich effizienter diese gegenüber Öl und anderen Energiegewinnungsformen sind. Bin ich sehr gespannt, wann das passieren wird, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das schon in 12 bis 18 Monaten der Fall sein wird, dass er dann Turnaround machen wird. Der ja dann auch gar nicht schlimm ist, aber auch da wird es dann wieder sehr wirkmächtige Bilder aus dem Oval Office oder von irgendwo anders hergehen und natürlich auch große Unterschriften mit einem dicken Filzkugelschreiber.
Ja, also einerseits gehört er definitiv zur Fraktion, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, also so eine schnelle Wendung kann man ihm durchaus zutrauen. Gleichzeitig ist so Klimaleugnung und so weiter gehört ja schon sehr, sehr tief zum Grundnarrativ der MAGA-Bewegung. Auch und da jetzt umzudrehen, könnte ihn auch Stimmen kosten. Bin ich gespannt, wie er es, am Ende geht es nur darum, wie er es verpackt und das wiederum kann er in der Regel sehr, sehr gut. Also wenn es eine Fähigkeit gibt, die ich ihm 100% zuschreibe, ist die großen Bilder, die du schon erwähnt hast, das könnte schon machen.
Wenn wir jetzt aber bei der Aktie sind, also da eben nochmal feststellend, die 8 US-Dollar, die gab es ja, das waren 8,02, womit die Erwartungen im Übrigen auch also wirklich deutlich übertroffen wurden. Es waren 6,76 Dollar, die man erwartet hatte. 8 Dollar sind es geworden. Und wenn man jetzt mal, was man hier durchaus machen kann, diese 8 US-Dollar einfach mal auf die nächsten Quartale hochrechnet, dann landen wir bei einem Ist-KGV von 22. Also was einigermaßen günstig wirkt.
Genau, also sagen über den Daumen stimmt das so. Sagen pro forma muss ich trotzdem insistieren. Das ist natürlich, das Q4 ist natürlich ein werbestarkes Quartal, Weihnachtsquartal und Wahlen. Das heißt, es gibt einen Sondereffekt nach oben. Also man wäre vielleicht besser beraten, jetzt aus der Q4 keine Runrate zu berechnen, die nicht aufs ganze Jahr hochzurechnen. Und das andere ist dieser Sondereffekt von mindestens 1 Milliarde. Aber das ändert das große Bild nicht. Ich will jetzt nicht, also da ist kein großer Fehler, das ist eher penibel jetzt. Von mir prinzipiell ist, wie du richtig sagst, Meta günstig bewertet. Man muss hier nur mit der Runrate ein bisschen aufpassen. Directionally würde man im Englischen sagen, ist das aber trotzdem korrekt, was du als Rechnung vormachst.
Also von daher, ein Bullcase habe ich jetzt für diese Aktie nicht wirklich entwickelt. Also was man hier sehen kann, ist natürlich etwas, dass man sicherlich Verharrungszeiten, Werbeumsätze weiterhin nach oben treiben kann und auch die Verknüpfung von Instagram, Facebook, vielleicht auch ein Revival mal von Facebook, weil man bestimmte Sachen dann doch auch mit KI besser machen kann, als man es die letzten paar Jahre gemacht hat, von WhatsApp. Da kann man das ein oder andere erwarten, aber da habe ich jetzt nicht großartig nachgerechnet. Braucht man eigentlich auch gar nicht, weil die Aktie eben günstig ist. Das heißt, wer sich ansonsten mit dem Unternehmen da so anfreunden kann, der findet hier einen Player, der im Moment verhältnismäßig preiswert ist. Ich selber würde im Moment nicht noch dazu kaufen bei mir. Wenn ich die Aktie nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich in der Tat bei dem Kursniveau in der Tat auch noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um mich da zu positionieren. Wobei ich ehrlicherweise auch hier bei dem Unternehmen mich eher mental auf die Verkäuferseite begebe, weil ich diese Ausrichtung, also diese ganze Geschichte, wie man mit Daten, wie man mit Behauptungen, mit Falschbehauptungen umgeht, nicht wirklich gut finde und im Grunde auch diesem Unternehmen da nicht das Maß an Vertrauen entgegenbringe, was man eigentlich haben sollte bei einem Investment und auch nicht in der Lage bin, für mich wirklich einzuschätzen, wo bei Meta die Umsatzsteigerungen daherkommen sollen. Weil bei dem Unternehmen fällt es mir beispielsweise am schwersten, wirklich nachzuvollziehen, wo das jetzt alles herkommt und wie vor allen Dingen auch dann der Umsatz von aktuell 164 Milliarden für das Jahr 2024 auf prognostizierte 240 Milliarden im Jahr 2027 steigen soll. Was fällt dir dazu ein?
Ja, also die Governance-Probleme, die du ansprichst, ne, also Mark Zuckerberg ist quasi Alleinherrscher und wie du richtig sagst, man handelt im Moment einfach sehr opportunistisch, dreht sein Fähnchen nach dem Wind, was die politische Lage gerade gebietet. Da geht er sehr, sehr stark in die Richtung. Trotzdem Respekt sozusagen vor dieser Effizienzkur. Das hat er einfach sehr gut exekutiert. Er brauchte einige Anstöße aus der Investorengemeinschaft dafür, wenn man dem Markt glauben kann. Ansonsten der Bull Case, wenn ich mir ihn aus den Fingern saugen wollte, wäre einerseits sicherlich WhatsApp. Also WhatsApp ist quasi fast noch gar nicht monetarisiert. Wenn man glaubt, dass das eine Art Telekommunikationsinfrastruktur werden könnte, fast in einigen Ländern ist es so. Also dass Restaurants zahlen müssen, um ihre Kunden zu erreichen über WhatsApp und so weiter. Das ist sicherlich was, womit man noch Geld verdienen könnte. Und das andere ist, würden sie es wirklich schaffen, mit der Brille eine eigene Computing-Plattform zu bauen, wäre da Richtung App Store oder so sicherlich auch noch Geld zu verdienen. Ich würde das jetzt nicht 100% unterschreiben, aber wenn man einen Bullcase sucht, dann wäre
also ein bisschen so das WeChat-Theorem.
Genau. Mark Zuckerberg schaut natürlich nach China und schaut, wie da diese Social-Media-Unternehmen wachsen und sagen, ihre Reiche ausbauen und dem wird er auch folgen. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht ausreichend gute Ideen kopieren will.
Aber der westliche WeChat-Konkurrent könnte auch aus einem anderen Hause kommen. Die Aktie besprechen wir zwar nicht, weil wir sie gar nicht mehr besprechen können, weil Twitter ist ja nicht mehr an der Börse, heißt auch nicht mehr so, heißt jetzt X, aber die Person dahinter macht ja eigentlich unternehmerisch im Kern was anderes, nämlich schießt entweder Raketen in Richtung Umlaufbahn zunächst mal und dann perspektivisch auch Richtung Mars, aber sein unternehmerisches Kernvermögen hat er sich mit einem Unternehmen aufgebaut, wo er eine der beeindruckendsten unternehmerischen Leistungen hingelegt hat, an die ich mich so erinnere. Und er hat sie sehr, sehr gut auch permanent kommuniziert, vor allen Dingen in den ersten 8 Jahren des Bestehens. Die Rede ist natürlich von Tesla, aktuell 1,3 Billionen US-Dollar an der Börse wert, 1.260 Milliarden bringt Tesla auf die Börsenuhr. Ist mit einem komplett verrückten Kurs-Gewinn-Verhältnis von im Moment so knapp 200 irgendwo bewertet. Die Aktie steht bei knapp 400 US-Dollar und hat zuletzt ein bisschen gelitten. Ich bin im Übrigen auch im Moment gerade der Meinung, dass Tesla eine extrem risikoreiche Aktie ist, würde sie persönlich niemals shorten, aber auf Basis dessen, was an politischen Meinungsäußerungen kommt, erwarte ich persönlich eigentlich, dass zumindest im Absatzbereich in Europa einigermaßen massive Probleme auf das Unternehmen zukommen, weil ich da schon das Gefühl habe, dass Elon Musk da sehr, sehr aktiv an der eigenen unsympathischen Wahrnehmung gearbeitet hat und das durchaus auch einigermaßen erfolgreich hingebracht hat. Nichtsdestotrotz bleibt die unternehmerische Leistung nicht nur dieses, sondern ja auch eine SpaceX so aufgebaut zu haben, eine, wo man wirklich sagen muss, das ist hochgradig beeindruckend mit über 400 Milliarden US-Dollar errechnetem Vermögen, im Moment der eindeutig reichste Mann der Welt. Aber bezogen auf Tesla, wie ist da deine View auf diese Aktie, insbesondere wenn man ja jetzt auch noch sich vergegenwärtigt, dass Tesla mit den Zahlen zum vierten Quartal auf einer Ganzjahresebene und natürlich auch auf einer Quartalsebene Rückgänge bekannt geben musste, erstmals auf einer Ganzjahresebene einen Absatzrückgang kommunizieren musste und dass die politische Umtriebigkeit zumindest aus meiner Sicht nicht unbedingt für die Absätze von Tesla Automobilen spricht, die ganz nebenbei im Übrigen auch ein ganz ordentliches Alter mitunter erreicht haben und nicht so der heißeste und neueste Feger im Automobilregal sind. Also dein Bild zu Tesla.
Ja, also ich bin bei dir, hohen Respekt vor der Leistung, dieses Unternehmen aufgebaut zu haben und damit so reich geworden zu sein und die Branche, Automobilbranche insgesamt so transformiert zu haben damit und ordentlich Druck auf den Markt ausgeübt. Davor habe ich jeden Respekt. Ansonsten, wie du schon richtig sagst, ne, die Automotive Sales sind 10% unter Vorjahr im Q4. Es ist kein einfacher Markt. Audi hat 14% gegenüber dem Vorjahr Absatz verloren, aber BMW zum Beispiel nur 4 und Mercedes liegt bei plus 1. Also ist auch nicht so, dass alle jetzt schlechter laufen als Tesla. Trotzdem ist die Margensituation sicherlich noch ganz komfortabel bei Tesla, wobei so 1,5 Prozentpunkte geht die Rohmarge runter.
BYD, damit wir, so sehr ich die deutschen Automobilhersteller schätze, aber BYD ist zumindest in dem Elektrobereich ein ernsthafter Wettbewerber für Tesla. Die haben hier und hier 12% zugelegt.
Genau, besser vergleichbar tatsächlich auch von der Modellpalette her mit Tesla. Die legen zu, sind günstiger produzieren in China. Man muss sich fragen, ob man Autos außerhalb von China überhaupt so günstig herstellen kann. Operative Marge geht ein Viertel runter von 8 auf 6% ungefähr. Und du hast, also über Bewertung müssen wir einerseits eigentlich nicht reden bei Tesla. Und gleichzeitig muss man, wenn man diese 200 einbezieht, die sind ja immer berechnet auf Basis des EPS und in dem EPS, also in Earnings per Share, ist allein Interest Income von über 1 Milliarde drin. Das heißt, man muss sich auch fragen, ob man diese Bewertung auch noch zahlen möchte, wenn die Hälfte des Net Incomes eigentlich aus Zinsgewinn kommt. Also die muss man, wenn man überhaupt bereit ist, das Hundertfache des Gewinns zu zahlen, dann vielleicht auf das operative Geschäft, aber auf einen Zinsgewinn möchte man was, und da kommen wir vielleicht bei einem anderen Unternehmen gleich auch noch drauf, wenn die Hälfte der Gewinne aus Zinsen kommt, die erhöhen sich ja mit der Zeit nicht. Also die wachsen nicht dynamisch weiter und so. Das macht es noch besonders absurd. Ich bin eigentlich dafür, dass man Earnings Multiples, das macht keine Plattform so, fairerweise, aber ich versuche das wirklich immer sehr stark, entweder mit dem operativen Cashflow oder operativen Income zu rechnen, weil, wie gesagt, insbesondere wenn die Hälfte des Umsatzes, die Hälfte des Profits aus Zinsgewinnen kommt, dann muss man dafür schon ein bisschen adjustieren. Tesla macht genau das Gegenteil. Tesla adjustiert die Zinskosten weg, aber die Zinsgewinne bleiben im Adjusted EBITDA drin, als hätte es irgendwas mit der normalen Geschäftstätigkeit zu tun. Trotzdem ist die Aktie gestiegen, weil Elon Musk das getan hat, was er am besten kann. Durchhalteparolen und Langfristziele sowie Kurzfristziele aussehen zu lassen. Das heißt, er hat vom Optimus geschwärmt. Er hat gesagt, er kann sich gut vorstellen, dass Tesla nicht nur das wertvollste Unternehmen der Welt werden könnte, sondern so wertvoll wie die nächsten 5 Unternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das hat gereicht, um die Anhänger von Tesla zu motivieren, da sogar nachzukaufen, offenbar, obwohl es ganz objektiv gesagt kein großartiges Quartal für Tesla war, auch wenn das Tesla sich in der Vergangenheit hervorragend entwickelt hat, ist ja gar keine Frage. Aber das war jetzt einfach keines der besseren Quartale, muss man sagen. Plus, es gibt, glaube ich, tatsächlich die Befürchtung, dass der Absatz auch sagen unter dem Image von Elon Musk als Schattenpräsident der USA leiden könnte. Die Modellpalette hat so ein bisschen, ist ein bisschen in der Sackgasse. Man hat das günstigere neue Auto, Model Y, glaube ich, sein Nachfolger, wurde ja erst angeblich abgesetzt. Jetzt soll es doch wieder kommen, das ist $25.000 Auto. Soll angeblich sogar, ich glaube, Mitte des Jahres schon kommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, er macht hier wieder große Versprechungen und weckt Hoffnungen. In der Regel muss man sagen, oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben die sich nie zumindest fristgerecht einlösen lassen. Bestenfalls sind sie Jahre oder Jahrzehnte später eingetroffen. Wir warten immer noch auf die Roboter. Wir haben den größten Robotaxi-Player natürlich vergessen bei unserer Debatte über Uber und Google. Vorhin angeblich wäre das Tesla.
Ich hab ihn nicht vergessen. Ich habe ihn ganz mutwillig weggelassen, weil mir diese Blasen, die er seit Jahren da in den Raum reinpustet, einfach in zunehmendem Maße komplett gegen den Strich gehen. Und ich habe hier schon wieder eine Zeile eines Artikels markiert, wo er davon faselt oder wo davon gefaselt wird, dass langfristig Milliarden an EBITDA entstehen könnten und Tesla in eine Marktbewertung von bis zu 8 Billionen US-Dollar, wohlgemerkt nur auf Basis dieses Robotaxi-Geschäfts, bringen könnte. Also ich habe ja selber eigene Rechnungen, wo ich sage, nach dem Motto, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das Unternehmen auch auf Basis dieses Wertes nochmal deutlich steigt. Aber dieses Robotaxi-Geschäft kann man sich natürlich in irgendeiner Form so hinrechnen. Aber wenn es ein Unternehmen in den letzten 10 Jahren wirklich sehr erfolgreich bewiesen hat, dass man ihm gerade im Bereich auch autonomes Fahren und damit eben auch Robotaxi nicht glaubt, dann ist es Tesla.
Ja, und ich meine, diese absurden Rechnungen werden dann ja wiederum nochmal von Fondsmanagern wie Cathie Wood oder ihrem deutschen Äquivalent auch noch sagen, noch optimistischer hochgerechnet. Und ich halte das für gefährlich. Und egal, was man über Elon Musk glaubt, ich glaube sozusagen als vernünftiger Kapitalmarktakteur ist man so ein bisschen verpflichtet, zumindest darauf hinzuweisen, dass er seine Versprechungen in der Vergangenheit nie eingehalten hat und dass man so ein bisschen davor warnen muss. Das heißt nicht, dass man ein Investment in Tesla muss jeder sozusagen selber überlegen, ob er es machen möchte oder so. Das hätte sich in der Vergangenheit sehr gerechnet, in aller Regel. Aber er als CEO, also wie gäbe es eine intakt arbeitende SEC in den USA, also sollte er sich das eigentlich alles nicht erlauben dürfen, finde ich zumindest. Glaube ich, dass er da mehr der Wahrheit verpflichtet sein sollte als CEO. Inzwischen drückt er sich aber auch sehr vorsichtig schon aus und sagt, er sieht ein Szenario oder er sieht ein, wie hat er es gesagt? Also ich glaube, ja, er sieht ein Szenario mehr oder weniger, in dem Tesla so groß sein könnte. Also er macht das schon schlau und offensichtlich auch unter anwaltlicher Beratung. Warum ich gegen Tesla nicht wetten würde, ist Elon Musk und seine Fähigkeit, sozusagen die Massen zu mobilisieren. Und andererseits, woran ich am ehesten noch glaube, ist wirklich der Markt für humanoide Roboter. Tesla liegt da keinesfalls vorne, aber sie sind relativ spät gestartet und schnell vorangekommen. Und sollten sie nur 10% dieses Marktes irgendwann bekommen, den halte ich für deutlich größer als den Anteil, den sie am Automarkt haben könnten. Und ich sehe keinen Markt, wo wir alle das gleiche Auto fahren am Ende oder wo auch nur 20% der Menschen auf der Welt das gleiche Auto fahren. Ich kann mir auch vorstellen, dass 20% der Haushalte, die einen Roboter besitzen oder Industrieanwendungen, den gleichen Roboter nutzen am Ende, weil er der beste oder günstigste ist und dass Tesla den theoretisch herstellen könnte und eine Chance dafür hat, daran glaube ich, das wird nicht so schnell passieren, wie Elon Musk uns weismachen will, aber das wäre sozusagen mein Bullcase, wenn ich einen fabrizieren müsste.
Genau, und den will ich noch ein bisschen konkretisieren, denn ich hatte das ja schon Anfang 24, wenn ich das richtig in Erinnerung und an meinen Aufzeichnungen genommen habe, schon mal so ein bisschen nachgerechnet mit der Fragestellung, was ist eigentlich, wenn Tesla zum Apple für humanoide Roboter wird? Man muss bei Apple immer berücksichtigen, die haben im Moment einen Marktanteil von 23%. Ich habe jetzt gleich mal mit 20% geredet, man soll ja nicht gierig werden. Aber es geht zumindest da auch zurück auf den Echtgeld-TV-Gast Lars Thomsen, den ich mir mit einem Zitat notiert hatte, Studien zeigen, dass der Markt für Robotik im Jahr 2035 mindestens dreimal so groß sein wird wie die globale Automobilproduktion heute. So, und damit haben wir ein paar Input-Variablen, mit denen wir leicht rechnen können. Automobilmarktvolumen aktuell ist so knapp 3 Billionen US-Dollar. Dreimal so groß sind 9 Billionen US-Dollar. In dem Moment, wo man in diesem Bereich unterwegs ist und da einen 20-prozentigen Marktanteil hat, hat man von 9 Billionen US-Dollar eben 1,8 Billionen Umsatz. Und dann ist es eben eine Frage, mit welcher Nettomarge man rechnet, ob man mit 10% oder 20% rechnet. Und da kommen dann eben ja auch schon durchaus ansehnliche 180 bis 360 Milliarden Net-Profit aus diesem Geschäft mit humanoiden Robotern raus. Und wenn ich mir jetzt in Erinnerung rufe, dass ich bei Lars Thomsen in der Sendung, die er mit mir gemacht hat, ja ein bisschen darauf insistiert habe, auf den Zeitpunkt, wann ich mir für zu Hause in meiner Altbauwohnung meinen humanoiden Roboter kaufen kann, der nicht nur die Wohnung sauber hält, sondern auch noch in der Lage ist, die eigentliche Kernprüfung zu bestehen, auch wenn ich es gar nicht gerne esse, nämlich Ex Benedict in der Form zu machen, die ich sie gerne haben möchte. Und da las er dann das Jahresende 2027 in den Raum gestellt hat, kann es eben auch sein, dass wir in den nächsten Jahren, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit so sein, dass wir Zeuge dieses gigantischen Umbruchs werden, wo diese humanoiden Roboter sowohl Haushalte als auch Parks, als auch Hotels, als auch Krankenhäuser mit ihren Unterstützungsleistungen, ja, bereichern werden, muss ich da schon sagen, weil also diese Vorstellung, da jemanden zu haben, der sich auf Basis auch aktualisierter Programme dann regelmäßig nochmal verbessern kann, weil Over-the-Air-Updates sind wir ja auch dank Tesla im Übrigen bei Automobilen auch schon gewohnt, und das wird es dann sicherlich auch beim Optimus oder auch bei anderen Konkurrenzprodukten geben. Also nochmal, 2027 soll das Jahr sein, wo es solche Roboter gibt. Vielleicht wird es 2028, der Lars liegt manchmal auch ein oder zwei Jahre daneben, aber wir reden eben darüber, dass sowas in dieser Dekade noch verfügbar sein wird. Auch wenn ich immer noch zweifle, dass es mit den Ex-Benedict dann so hinhauen wird. Aber dieser Markt mit seiner gigantischen Größe, der wartet darauf, erschlossen zu werden. Und jetzt kommen wir mal zurück zu dem Bull-Case-Profit-Thema. 180 bis 360 Milliarden Net-Profit auf Basis einer Nettomarge von 10% bis 20%, die man ja auch bei Tesla beispielsweise in den Zahlen schon so ein bisschen sehen kann, also zumindest die 10%, das ist schon etwas, was aus meiner Sicht eben bei Tesla realistischer ist als diese Geschichte mit den Robotaxis. Da glaube ich bei denen immer noch nicht so richtig dran, weil sie da eben auch auf eine andere Technologie setzen. Aber dieses Thema Roboter, wie siehst du das in deinen Betrachtungen?
Also was die Ex-Benedict bis 2027 angeht, bin ich skeptisch. Eine Bolognese kriegt einen Hausroboter bis hin. Aber die eine große Gegenthese, um das abzuschließen, ist, dass selbst sollte das gelingen und Tesla da relevant eine Rolle spielen, muss man sich ja fragen, warum sollte das jetzt der eine große Elektronikmarkt sein, den China nicht gewinnt am Ende auf der Kostenseite. Also was Tesla jetzt gerade verspürt, du hast es richtig erwähnt, ist ja der Druck unter anderem von BYD in China. Das heißt, sie bauen technologisch State-of-the-Art Autos deutlich günstiger als Tesla nochmal und haben höhere Absatzzahlen damit und wachsen schneller. Und warum sollte das in der Robotik anders sein? Wir haben gerade gesehen, dass die Chinesen in der KI absolut mitstinken können, die dann natürlich gebraucht wird dafür. Es gibt den günstigsten Haushaltsroboter, den Unitree H1 von Unitree, der kommt aus China für $16,000. Das heißt, sie sind da jetzt schon relativ weit vorne.
Was kann der denn schon?
Ja, der kann so Bierkasten heben oder Regale einräumen, sowas kann der schon.
Also es ist interessant, dass der in der Sendung mit mir als erstes der Bierkasten einfällt. Wollte ich nur mal.
Ich denke, das könnte ein Markt sein, zumindest sagen, es gibt ein Szenario, wo der auch zu großen Teilen nach China geht, wie alles, was wir gerade sagen, Heimelektronik oder so nennen eigentlich.
Und da soll es zu Tesla gewesen sein, womit wir jetzt zum letzten Unternehmen dieses Teil 2 vom 7 plus 3 mit Pip Klöckner kommen. Und da sind wir jetzt in der Tat bei einer Aktie, da habe ich mir gar nicht die Mühe gemacht, ehrlicherweise, irgendeinen Bullcase nochmal aufzuschreiben, weil ich sowieso nicht ansatzweise kapiere, was da eigentlich bei diesem Unternehmen in der Form passiert. Die Rede ist von Palantir. Wir hatten dieses Unternehmen schon diverse Male und wir haben leider den Moment verpasst, als es bei dieser Bewegung von unter 10 in den 20er-Bereich ging. und wir verpasst haben, hier diesen Kauf zu tätigen, weil die Zahlen sahen zwischenzeitlich ja in der Tat schon mal ganz interessant aus. Es war zu erkennen, dass man es offensichtlich auf einer Quartalsebene geschafft hat, in die Profitabilität zu kommen. Dann hat man es in 23 auch auf einer gesamten Jahresebene geschafft hat das jetzt auch bestätigt. Alles gut, alles schön. Das Unternehmen macht 2,8 Milliarden US-Dollar an Umsatz, macht damit auch mittlerweile auch eine Nettomarge von 16%, also verdienen 400 Millionen. Unglaublich beeindruckend, wirklich. Was ich bei diesem Titel dann sehr, sehr spannend finde, ist, sich mal die Daten pro Aktie anzugucken. Und da haben wir dann eben 1,17 Dollar Umsatz pro Aktie, 41 Cent Gewinn pro Aktie und die Aktie selber kostet jetzt gerade nach den Zahlen PIP 104 US-Dollar. Was zum Geier ist da erstens passiert und was ist da los?
Also was man wissen muss, ist, dass von diesen 41 Cent 25 Cent Zinsgewinne sind. Das ist das Gleiche, was gerade bei Tesla erklärt hat. Das operative Ergebnis im letzten Quartal liegt bei 11 Millionen, wobei da gibt es fairerweise auch einen Sondereffekt. Sagen wir mal, wenn ich den wegbereinige, gönnerhaft, dann sind wir vielleicht bei 150 Millionen Operating Income und dazu kommen aber 50 Millionen, die wieder reines Interest Income, also Zinsen sind und auch auf dieses Interest Income zahlt man am Ende die 500-fache, also wenn man mit der Operating Income zahlt, rechnet, wäre man, glaube ich, bei 500 mal Multiple ungefähr. Selbst wenn ich jetzt für diese Stock Appreciation Rights, also die haben unheimlich viele Mitarbeiteroptionen rausgegeben letztes Quartal, deswegen ist das Operating Income ein bisschen gedrückt ich schätze mal so 140 Millionen. Aber selbst wenn man die rausrechnet, sind wir bei, wenn wir aus operativem Ergebnis schauen, auf das dann von mir justierte, bei irgendwo 400-500 mal EBIT Multiple.
Aber sind ja zumindest, also dennoch sind sie kostendeckend jetzt zumindest mal unterwegs, also auch in deiner Rechnung, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, fairerweise.
Was ja auf Basis der Vergangenheitsdaten auch schon mal ganz beeindruckend ist.
Genau, also Palantir hat es zunächst erstmal geschafft, die Rohmarge wirklich auf 80% zu bekommen, wie eine echte Software-Company. Das war früher mal fraglich, das haben sie sehr gut gemacht. Sie sind profitabel geworden, sie waren schon lange Cashflow-positiv. Sie zahlen hohe Share-Based-Compensation, das ist nicht ganz unüblich bei Software. Und was beeindruckend ist, sie haben jetzt ihr Wachstum nochmal von 30% auf 36% beschleunigt. Auch das eher selten in der derzeitigen Zeit. Software wird eher weniger verkauft im Moment und es gibt wenig Firmen, die noch mehr als 30% wachsen. Das heißt, das macht sie zu einem der schnellst wachsenden Software-Playern. Ob das jetzt diese, also wenn man das in so einer Wolke der Bewertungen mit dem Wachstum korreliert, sich anschaut, liegt Palantir einfach in einem anderen Universum. Also das ist schwer, irgendwie einen Bullcase dafür zu rechnen. Das ist sicher einer der erfolgreichsten Trump-Trades. Also man hofft, dass was Trump mit der Regierung veranstaltet, am Ende Palantir helfen wird, weil Palantir viele Unternehmenskunden, viele Regierungskunden hat. Und Trump und Peter Thiel, der Aufsichtsrat, oder wie sagt man, Board of Directors sitzt bei Palantir. Also nicht Trump, sondern Peter Thiel, der dem Vizepräsidenten sehr nahe steht. Geht man davon aus, dass die gute Beziehungen pflegen, so oder so in die Beziehung und dass das nochmal helfen könnte. Aber, also wie gesagt, es läuft super für Palantir, das ist gar keine Frage. Ob das jetzt sozusagen die Verzehnfachung der Aktien in der letzten Zeit jetzt gerechtfertigt ist, das muss man sich selber überlegen. Ich glaube, die Bewertungsmetriken sprechen eine klare Sprache, dass es eventuell slightly elevated levels sein können.
Price-Sales-Ratio, jetzt können wir die Zinsen nämlich mal rausnehmen, ist jenseits von 70.
70 mal Umsatz, muss man sich vorstellen. Also 36% ist ja auch viel Wachstum. Ne? Also das sind Bewertungen, da hätten wir 2021 gesagt, die sind absurd. Also Snowflake wurde, als sie schneller gewachsen sind, dafür ausgelacht. Wie auch immer, ich glaube, was spannend ist, um auch so ein bisschen Softwarewissen zu vermitteln, viele Softwarefirmen weisen zwei Metriken, die man vielleicht sonst nicht kennt, aus. Das eine sind die Billings und das andere RPOs, das steht für Remaining Performance Obligations. Und zwar typischerweise funktionieren so Großprojekte, wie Palantir sie mit Unternehmen und Regierungen macht, sodass die oft upfront bezahlt werden. Also da investiert jemand 20 Millionen vielleicht in den Vertrag, überweist das mehr oder weniger oder es wird in Rechnung gestellt. Und wenn das Projekt aber 4-5 Jahre läuft, dann kann ein Palantir das eben erst im Fortschritt mit dem Projekt nicht in Rechnung stellen. In Rechnung stellen können sie es tatsächlich oft früher und dadurch ist der Cashflow auch immer vorgelaufen schon. Aber das Revenue wird später recognized quasi. Das wird über die Jahre, Quartale verteilt und kommt so nach und nach rein. Und dadurch ergibt es sich, dass die Billings, also was ich in Rechnung gestellt habe, ein sehr guter vorauslaufender Indikator für die zukünftigen Umsätze werden. Und da hätte man zum Beispiel im Vorquartal sehr gut sehen können, dass die Billings von 19% Wachstum auf 49,6% Wachstum gestiegen sind. Das heißt, diese Beschleunigung des Umsatzwachstums, die hat sich angekündigt bei Palantir. Ob jetzt man hätte sehen können, dass die Aktie 27% hochgeht, ist eine andere Frage. Aber das ist, sagen wir, dass die so eine Rechnungsstellungs- oder Rechnungslegungssituation sich stark verbessert, das hätte man sehen können im letzten Quartal schon. Und der andere Wert, diese Remaining Performance Obligations, das ist, wie viel Leistung schulde ich den Kunden eigentlich noch, die ich aber in der Regel noch nicht als Umsatz verbucht habe. Das heißt, wenn die ansteigen, weiß ich auch, das ist gesicherter Umsatz für die Zukunft, sozusagen die Remaining Performance Obligations. Da kann man in der Regel nur noch unter komischen Bedingungen zurücktreten oder gar nicht mehr zurücktreiten. Das heißt, der Umsatz kommt rein.
Der kommt auch länger rein, ne? Denn wenn ich es richtig verstanden habe, hat Palantir ja recht langlaufende Verträge. Also es ist nicht irgendwie mal so ein Ding, wo man sagt, das ist
10 Jahre,
das ist ein Netflix-Abo, was man mal schnell abstellen kann, sondern das ist schon ernsthaft.
Genau. Und diese angestauten Remaining Performance Obligations sind allein 1,7 Milliarden. Und jetzt muss man sehen, wenn man daran glaubt, dass das predictive ist, also dass man damit so ein bisschen in die Zukunft gucken kann, dann muss man auch sagen, dass jetzt gerade die Billings, das Billingswachstum zumindest, also die Billings sind in absoluten Zahlen rückläufig. Das Wachstum ist von 49,6 auf 29% runtergegangen. Und auch bei den Remaining Performance Obligations ist es von 59% Wachstum auf 39,5% Wachstum. Das heißt, es kündigt sich zumindest eine zukünftige Verlangsamung wieder an. Das heißt, es könnte aber auch nochmal ein Quartal geben, wo wir Richtung 40 beim Umsatzwachstum gehen, aber danach sollte es, wobei bis dahin kann sich natürlich die Billingssituation auch wieder verändert haben, aber mein Gefühl wäre, dass es zumindest nicht noch schneller wächst mit Sicht auf vielleicht 6 Monate, aber wie gesagt, es ist alles nicht 100% sicher und ich will jetzt auch niemanden aus Palantir rausquatschen. Ich finde die Bewertung absurd. Ich würde gerne darauf hinweisen, sozusagen auf die Billingssituation. Wie sich das dann am Ende materialisiert, ist dann wieder viel Glaskugel und es kann in der Zeit viel passieren, wenn Elon Musk das Doge jetzt allen Ministerien verordnet, sie müssen Palantir nutzen als nächstes, dann wird das Geschäft natürlich maximal treiben. Aber ich kann also sagen, aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht oder sagen Unternehmensbewertungssicht ist es schwer, jemandem zu empfehlen, jetzt die Aktie zu kaufen bei der Endbewertung. Das wäre, glaube ich, unseriös. Nicht, dass es nicht Leute gäbe, die das trotzdem tun und es in Anführungsstrichen als immer noch zu günstig bezeichnen und so weiter. Aber das wird man von mir jetzt leider nicht hören.
Ja, also vor allen Dingen sollte man eben auch keine Aktien kaufen, weil sie jetzt in der Vergangenheit besonders stark gestiegen sind. Also so sehr die Momentumstrategie in Teilbereichen eben funktioniert, aber sie funktioniert dann eben nicht. Also in die Palantir wäre man dann auch schon früher eingestiegen, wenn man Momentum-Investor wäre und würde sie jetzt nicht unbedingt nach dem Überschreiten der 100-Dollar-Marke mehr in sein Depot einnehmen. Also von daher wird das hier auch nicht stattfinden.
Und vielleicht letzter Hinweis noch, es lohnt sich hier auch die Insider-Verkäufe mal anzuschauen. Also das Management und selbst größere Shareholder wie Peter Thiel verkaufen regelmäßig Aktien, was man ihnen einerseits, es gibt ja auch so einen ganz natürlichen Aktienverkauf, wenn man regelmäßig neue Aktien bekommt als Management-Incentive. Aber es sieht hier eher so aus, als wenn sich auch das Management darüber so ein bisschen bewusst ist, dass es schon ein Höhepunkt der Bewertung vorübergehend sein könnte.
Und das war Palantir. Und ihr habt, wenn ihr die gesamten 2 Folgen jetzt geguckt habt, nachverfolgen können, dass es bei Pip ein bisschen dunkler geworden ist. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt um 16.20 Uhr angekommen sind, also wir knapp 2 Stunden Aufzeichnung hinter uns haben. Und vor dem Hintergrund sind wir jetzt auch an diesem Dienstag, wo ihr möglicherweise diese Sendung oder die ganze Sache als Podcast abruft, auch für dieses Mal durch. Wir haben schon mal locker vereinbart, dass wir uns zu gegebener Zeit dann wieder zusammensetzen und nochmal über ein paar Technologieaktien sprechen. Da könnt ihr uns in den Kommentaren auch gerne wissen lassen, welche dann unbedingt mit dabei sein sollten. Wir werden es dann entsprechend auf, sagen wir mal, maximal 2 Handvoll verdichten. Mehr ist dann eben auch einfach nicht darstellbar, selbst in 2 Sendungen nicht. Und ja, dann sage ich an der Stelle zunächst mal danke dir, Pip, für die Zeit und die Insights, die du hier reingebracht hast.
Hat mich sehr gefreut. Bis bald.
Und genau, das sage ich nämlich auch. Und es bleibt vor allen Dingen dabei, ihr bleibt weiterhin gesund, ihr bleibt weiterhin investiert und natürlich macht ihr Dinge weiter. Wenn auch vielleicht nicht unbedingt ein Sparauftrag auf die Palantir-Aktie. Vielleicht findet ihr eine Aktie, bei der sich das eher lohnt. Macht's gut.
Ciao, ciao.